2007, was hat's eigentlich gebracht, heißt das Thema unserer Predigt. So ein 30. Dezember verführt etwas dazu, mal Rückblick zu halten auf das vergangene Jahr. So Rückblicke sind im Augenblick in den Medien ja auch sehr beliebt. Es gibt viele Fernsehsendungen, wo so Rückschau gehalten wird, was war eigentlich wichtig in 2007? Welche Menschen waren wichtig in 2007? Da sieht man da so Leute wie Fabian Hambüchen, war der wichtig? Und Angela Merkel, unsere Bundeskanzlerin, war die wichtig? Oder der G8-Gipfel mit den ganz Großen, war der wichtig? Oder die Handballmannschaft oder die Fußballfrauen, waren die wichtig? Oder war nicht Knut viel wichtiger? Und welche Themen haben uns denn bestimmt im Jahr 2007? Wenn ihr zurückdenkt, was war da wichtig? Die hohen Benzinpreise? Und wer umstieg auf die Bahn, war auch nicht ganz sicher? Was war wichtig? Der Rücktritt von Edmund Stoiber als Ministerpräsident, war das wirklich wichtig? Oder der Orkan Kyrill, den uns am Anfang des Jahres ziemlich Sorgen bereitete, haben wir doch längst schon wieder vergessen, oder? War das wichtig? Das Thema Kinder war wichtig. Kindesmisshandlungen. Kinder, die verwahrlost aufwachsen. Kinder, die getötet werden. Das war ein wichtiges Thema. Die Krippenplätze haben uns ziemlich bewegt in diesem Jahr. Vielleicht der neue Atheismus. Was war eigentlich wichtig in 2007? Was war denn wichtig in unserer Gemeinde? Ich habe hier ein paar Punkte stehen, aber ich weiß nicht, ob die für euch auch wichtig waren. Die Fasten- und Gebetswoche fand ich sehr wichtig. War die auch für euch wichtig? Wenn ich an die Gemeinde denke, dann denke ich auch an viele Predigten in diesem Jahr von dieser Kanzel. Waren die für euch wichtig? An wie viele Predigten kann man sich denn überhaupt noch erinnern in 2007? Wir haben sehr viele Eindrücke gehabt in diesem Jahr. Aber was blieb hängen? Was hat geprägt? Was war denn eigentlich wirklich wichtig? Das Sommerlager? Das Weihnachtskonzert des ERF? Was hat dich geistlich geprägt im Jahre 2007? Wir wollen heute Morgen mal so eine kleine Auswertung versuchen. Unsere Auswertungen sind ja auch im Augenblick ziemlich in, zumindest beim Thema Konsum. Ich habe in diesem Jahr manche Erfahrungen gemacht mit so Auswertungen. Feedback nennt man sowas heutzutage. Im Frühjahr haben wir uns dafür entschieden, einen DSL-Anschluss zu beantragen bei der Telekom. Ich weiß noch, wie das ging. Da rief ich dann an und das ging auch innerhalb von 5 Minuten, war alles klar. Und ich hatte noch nicht den Hörer richtig aufgelegt. Da kam schon Stunden später ein Anruf der Telekom, wo wir gefragt wurden, ob wir mit dem Service zufrieden gewesen wären. Ja, ich habe doch gerade erst beantragt. Ja, das wäre aber so üblich. Man fragt dann so nach, ob man zufrieden ist. Ich war sehr zufrieden. Als nach 3 Monaten immer noch kein DSL-Anschluss gekommen war, hätte ich mir gewünscht, nochmal so einen Anruf zu bekommen, der kam aber nicht. Aber das scheint üblich zu sein. Wir haben uns dieses Jahr auch ein neues Auto gekauft. Und nachdem wir das gekauft hatten, kam ein paar Tage später ein 10-seitiger Fragebogen, ob ich denn zufrieden gewesen wäre mit dem Service dieser Automobilwerkstatt, wo ich das gekauft habe. Ich dachte, man müsste den nicht ausfüllen, deswegen habe ich den weggeschmissen. Das war ein Fehler. Weil 2 Monate später kam nochmal dieser Fragebogen und ich wurde doch gedrängt, den endlich auszufüllen, weil das wichtig sei für diese Werkstatt. Also so Feedback, Auswertung sind offensichtlich wichtig. Vielleicht sollte man jetzt auch mal einen 10-seitigen Fragebogen durch die Reihen geben über die Gemeinde. Ich habe jetzt keinen mitgebracht. Was war denn wichtig? Was lässt sich verbessern? Und wie wäre es mit einem 20-seitigen Fragebogen über dein Leben. Was lässt sich da verbessern? Gibt es Dinge, die noch nicht so rund laufen? Das wäre doch mal was. Also, unser Thema soll sein, ein bisschen Feedback, Rückblick zu halten auf dieses Jahr. Unter dem Motto, Rückblick gibt Ausblick. Es gibt ja so ein paar Feinde des Rückblicks, so will ich das mal nennen. Dinge, die uns abhalten davon, einen Rückblick überhaupt durchzuführen. Und die möchte ich uns zunächst einmal nennen. Denn wie oft haben wir denn überhaupt schon Rückblick gemacht auf unser Leben? Ich glaube doch eher selten, oder? Und das liegt meines Erachtens daran, dass wir so stark mit der Gegenwart zu tun haben, dass wir kaum noch Zeit haben für die Vergangenheit. Wir leben heute lieber im Hier und Jetzt. Und dieses Hier und Jetzt nimmt uns unglaublich gefangen. Und das Leben heute ist so unglaublich anstrengend, dass wir kaum noch Zeit haben zur Besinnung. So ging mir das auch im Jahr 2007. Wir verdrängen da manches auch lieber, als Dinge aufzuarbeiten. Und die Gegenwart, die saugt unser Leben richtig auf. Manchmal dachte ich mir in 2007, bin ich froh, wenn ich meine Gegenwart schaffe. Oder um es noch drastischer zu sagen, wenn ich gerade mal so überlebe. Wenn ich gerade mal das schaffe, was so ansteht. Das kennen sicherlich viele. Aber Zeit zum Innehalten, zur Rückschau, zur Auswertung, die bleibt uns ganz selten. Vielleicht ist es auch manchmal so, dass wir solche Zeiten auch scheuen, weil die auch unangenehm sind, mal so in Klausur zu gehen. Da könnten ja auch unangenehme Dinge hochkommen. All das hält uns ab, einen Rückblick auf unser Leben zu starten. Wir werten unser Leben selten aus. Wir ziehen keine Konsequenzen. Wir leben einfach drauf los. Das ist doch eigentlich verrückt. Bei dem Wichtigsten, was es gibt, eigentlich unser Leben. Mit dem Auto müssen wir alle paar Jahre zum TÜV. Da wird ordentlich mal nachgeguckt, ob noch alles stimmt. Da wird nach Rost geguckt und ob die Bremsen noch funktionieren und die Stoßdämpfer. Und manchmal haben wir Angst vor diesen Besuchen, je nachdem, wie unsere Karre gerade drauf ist. Aber mit unserem Leben TÜV zu machen? Selten. Leider. Ganz selten. Ein Beispiel aus der Geschichte mal, dass wir auch als Volk manchmal so Probleme haben mit der Aufarbeitung unserer Vergangenheit. Ich weiß das aus der Geschichte, dass das deutsche Volk zum Beispiel große Probleme hatte in der Aufarbeitung der Geschichte des Nationalsozialismus. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wollte in Deutschland plötzlich keiner mehr Nazi gewesen sein. Und es gab so viele andere Probleme, die kamen mit dem Wiederaufbau, dass man eigentlich gar keine Zeit hatte, diese Phase, ja die dunkelste Phase unserer Geschichte, mal zu durchdenken und mal Konsequenzen zu ziehen. Und das rächte sich, denn 20, 30 Jahre später holte uns diese Vergangenheit wieder ein. Und das war der bittere Weg. Und viele sagen, dass es so ähnlich ist mit der Vergangenheit des Sozialismus in der DDR. Dass nach der Wende, über die wir alle dankbar waren, viele Leute einfach weitergemacht haben, ohne auszuwerten. Und vielleicht rächt sich das auch nochmal in unserem Land. Wir können die Vergangenheit nicht verdrängen. Sie geht mit und holt uns irgendwann auch mal wieder ein. Deswegen ist es notwendig, dass wir Zeiten haben, wo wir innehalten und einen Rückblick tun auf unser Leben, des Volkes, aber auch des persönlichen Lebens bei uns. Und ich glaube, dass das auch biblisch ist. Auch in der Bibel finden wir ständig Geschichten des Rückblicks. Wir sehen das zum Beispiel bei Gott selbst, dass Gott ab und zu mal einen Blick zurücktut auf diese Welt. Das erste Beispiel, was mir da einfällt, ist, dass Gott Rückblick hält auf die Schöpfung. Er hat ja in den 6 Tagen Himmel und Erde gemacht und dann guckt er zurück auf das, was er gemacht hat und kommt zu dem Ergebnis, siehe, es war alles sehr gut. Das ist natürlich der beste Rückblick, den es gibt. Wenn ihr jetzt auf 2007 zurückschaut und würdet sagen, es ist alles fantastisch gelaufen, es war sehr gut, dann ist das so wie Gott. Aber vielleicht ist das bei uns ganz anders. Aber auch Gott hat Zeiten des Rückblicks. Das sehen wir in der Geschichte Gottes mit den Menschen ständig. Als dann die Sintflutgeschichte kommt, da sieht Gott auch zurück auf das Leben der Menschen auf der Erde und sagt, also so habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Und dann kommt ein Gericht über die Menschen. An vielen Stellen der Heilsgeschichte lesen wir die Weltgeschichte aus der Sicht Gottes und er sagt uns, wie das gelaufen ist die letzten Jahrhunderte. Und manchmal ist der Rückblick Gottes gar nicht so positiv. Ich weiß nicht, der Gedanke ist doch kurios, wenn heute Morgen Gott mal Rückblick machen würde auf dein Leben in 2007, wäre das das gleiche Ergebnis, als wenn du selber Rückblick hältst auf dein Leben? Wie sieht Gott 2007? Also wir sind ziemlich gefangen in der Gegenwart. Und deswegen ist es gut, sich ab und zu besinnen auf das, was gelaufen ist. Oder ich denke an andere Verse in der Bibel, die uns richtig auffordern, auch an die Vergangenheit zu denken und die Vergangenheit auszuwerten. Da ist David, der in einem Psalm, es ist der 143., mal sagt, gedenke an die vorigen Zeiten. Also mach dir bewusst, was früher gelaufen ist in deinem Leben und werde daraus dann klug und entwickle daraus neue Strategien für die Zukunft. Gedenke der vorigen Zeiten. Überhaupt sind in den Psalmen ganz viele Aufforderungen, mal sich mit der Vergangenheit des Lebens zu beschäftigen. Und zwar nicht aus Nostalgiegründen, das kann man ja auch machen. Also ab und an gucken wir zu Hause mal so alte Dias, so von früher. So mit Mitte 40 kommt man ja langsam in diese Nostalgiephase, ja, dass man alles so verschönert, was früher gewesen ist. Und dann schaut man sich die Dias an von vor 20 Jahren und so. Und da kommen so schöne Gedanken hoch, ja. Aber das ist hier gar nicht gemeint. Sondern schau zurück in dein Leben und daraus nimm dann neue Strategien für die Zukunft. Lerne aus der Vergangenheit. Asaf ist ein anderes Beispiel. Er schreibt in Psalm 77, Vers 6, ich durchdachte die Tage vor Alters, die Jahre der Frühzeit gedachte ich. Ich sann nach des Nachts und in meinem Herzen überlegte ich und mein Geist erforschte es. Das ist genau das. Da ist jemand, der macht sich Gedanken über sein Leben. Der macht so eine Zäsur. Oder so ein Strich mal unter sein Leben. Und dann wird die Summe gezogen aus den vergangenen Jahren. Und es heißt hier in diesem Psalm, dass es viel Arbeit macht. Der Geist sinnt darüber nach. Überhaupt dieses Wort im Hebräischen nachsinnen ist immer ein Denken über die Vergangenheit mit Strategien für die Zukunft. Ich möchte euch ermutigen, heute oder morgen, euch vielleicht, wenn es geht, mal zurückzuziehen. Für eine Stunde und nachzudenken. Wo stehst du? In deinem persönlichen Leben, in deiner Beziehung zu Gott. Das sind wichtige Zeiten. Das sind so Stunden des Kairos, der besonderen Zeiten, die Gott uns schenkt. Und daraus neu zu lernen und sich nicht von der Gegenwart einlullen zu lassen und einfach weiterzumachen. Der zweite Feind, der mir einfällt, warum wir so selten Rückblick halten, ist der Feind der Leistungsorientierung in unserem Leben. Ich bemerke das bei mir, übrigens ein großes Problem von Männern, meine ich, dass wenn wir Rückblick halten, dann nehmen wir am liebsten unseren Terminkalender und sind begeistert über alles, was wir geschafft haben. Da sehen wir plötzlich unsere Leistungen. Da merken wir plötzlich, lief gar nicht schlecht dieses Jahr. 362 Termine abgeleistet, eine gute Bilanz in der Firma, ordentliches Gehalt mit nach Hause gebracht, neues Auto, neuer DSL-Anschluss. Lief doch eigentlich ganz gut, oder? Und im Geistlichen könnte man das vielleicht auch sagen. Man könnte sagen, jeden Sonntag im Gottesdienst gewesen. Nicht schlecht, oder? 26 Mal in der Kiwi mitgearbeitet. Nicht schlecht, oder? Sich 10 Tage für Sommerlager eingesetzt. Nicht schlecht, oder? Im Singeteam mitgearbeitet. Nicht schlecht, oder? Das ist so die andere Seite des Rückblicks, dass wir alle unsere Leistungen aufzählen, die wir so gebracht haben. Im Bistro, Kaffee gekocht. Es gibt 1000 Sachen in der Gemeinde gemacht. Und dann schlagen wir uns irgendwie auf die Brust und sagen, es ist gar nicht so schlecht gewesen dieses Jahr, nicht? Ziemlich viele Termine für Gott investiert. Und man könnte dann am Ende eines solchen Jahres sagen, ich bin total erfolgreich gewesen. Und ihr merkt schon, ich glaube, das ist verführerisch. Denn so ein ehrliches Feedback auf unser Leben ist ja mehr als nur die Auflistung unserer Erfolge in 2007. Zu so einem richtigen Feedback gehört nämlich das ganze Bild. Auch die Misserfolge. Auch das, was nicht gut lief. Auch das, wo ich versagt habe. Wir brauchen heute, auch im geistlichen Leben, ein ehrliches Feedback. Wir brauchen Transparenz. Wir brauchen authentische Rückblicke, nicht geschönte. Das ist so ähnlich wie eine geschönte Bilanz. Nicht die Experten unter uns wissen, man kann jede Bilanz irgendwie so drehen, dass am Ende doch noch ein Plus rauskommt. Aber wir brauchen das ganze Bild. Nichts ist für eine gründliche Revision gefährlicher, wie die Auflistung sichtbarer Erfolge. Sie führt dazu, Probleme unter den Teppich zu kehren. Und das Besondere bei Rückblicken ist ja, sich mit den Problemen zu beschäftigen und was nicht gut läuft und daraus dann die Strategien für die Zukunft zu entwickeln, zur Umkehr zu kommen und Dinge zu verbessern. Das ist das Entscheidende. Das tut weh. Und das wollen wir nicht. Also hütet euch bei eurer persönlichen Bilanz davor, nur die Erfolge aufzuzählen. Seid ehrlich zu euch selbst. Und dazu zählt übrigens auch eine Bilanz mal über unser Glaubensleben. Und das ist für mich heute Morgen das Zentrale. Wie sieht's denn aus in deinem Glaubensleben in 2007? Die Bibel fordert uns auch auf, dass wir ab und zu mal darüber nachdenken, wie steht's denn eigentlich mit unserem Glaubensleben? Ein Vers, der mir seit Jahren schon an dem Punkt sehr wichtig ist, steht in 2. Korinther, Kapitel 13. Es ist der Vers 5. Dort schreibt Paulus an die Korinther, prüfet euch, ob ihr noch im Glauben seid. Untersucht euch selbst. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Also eigentlich ist das ja ein Vers, wo man drüber stolpert. Da sind ja Leute Christen. Nun war in Korinth nicht alles so in Ordnung, das geben wir ja alle zu. Aber im Prinzip waren das doch gläubige Christen. Und dann sagt Paulus zu ihnen am Ende eines Briefes, also passt mal auf, prüft euch doch mal, ob ihr überhaupt noch im Glauben steht. Das ist ja wohl ein tolles Ding. Stellt euch vor, ich würde heute Morgen zu euch sagen, prüft euch doch mal gefälligst, ob ihr überhaupt noch im Glauben seid. Das ist ja anmaßend sowas, eine Unverschämtheit. Aber nehmen wir doch diesen Vers mal ernst. Gerade Leute, die auf ihre Erfolgsbilanz und ihre Leistungen stolz sind, müssen sich öfter mal die Frage stellen, wie sieht's denn wirklich aus mit deinem Glauben? Und liebe Geschwister, es ist eigentlich die Frage nach unserer Beziehung zu Jesus Christus. Und ich weiß, wovon ich rede. Man kann sehr viel tun für Gott. Man kann ständig unterwegs sein für Gott. Man kann ständig in der Gemeinde sein und irgendwas tun. Aber die persönliche Beziehung zu Gott tendiert gen Null. Das geht. Leider, das geht. Und deswegen ist die Frage nicht unberechtigt, auch für Christen, auch in Gießen. Am Ende eines Jahres, wie sieht denn eigentlich deine Beziehung zu Jesus aus? Es ist die Grundfrage. Stehst du noch im Glauben? Man könnte es auch anders ausdrücken. Wie sieht es mit deiner Begeisterung für Jesus aus? Ist die noch so wie am Anfang? Wie sieht es denn aus mit dem Gebetsleben, der Liebe zu Jesus, dem Studium seines Wortes? Man kann doch auch ziemlich müde geworden sein, auch in 2007. Und meine Erfahrung ist, je länger man Christ ist, desto leichter wird das nicht mit der persönlichen Beziehung zu Jesus. Es läuft oftmals alles so automatisch, meint man. Peter Strauch, der Präses der Freien Evangelischen Gemeinden, viele Jahre Allianzvorsitzender, hat mal vor vielen, vielen Jahren einen Satz gesagt, den ich nie vergessen werde. Er hat gesagt, wenn Gott heute sterben würde, hätten wir es bis morgen schon gemerkt? Er wollte damit ausdrücken, läuft nicht unser Christsein häufig so eine gefährliche Routine, dass es so ein Automatismus ist und die Beziehung zu Jesus ist überhaupt nicht mehr da? Würden wir nächsten Sonntag hier noch Gottesdienst feiern, wenn Gott heute sterben würde? Also eigentlich könnten wir das ja gar nicht mehr. Wir würden ja sofort merken, da stimmt was nicht. Gott ist nicht mehr da. Aber hätten wir es bis nächsten Sonntag denn überhaupt gemerkt? Oder würde alles so weitergehen im Jahr 2008? Und wir wären wahrscheinlich in 30 Jahren hier noch zusammen, aber Gott gäbe es schon seit 30 Jahren gar nicht mehr. Ihr merkt, das ist natürlich ein kurioses Bild. Sowas ist natürlich nur ein Beispiel. Aber macht deutlich, dass auch so eine Revision des Glaubens notwendig ist für die Frage, wie sieht denn deine Beziehung zu Gott eigentlich aus? Wer von euch kann sagen, 2007 ist ein Jahr gewesen, wo ich Jesus näher gekommen bin? Das wäre doch wunderbar. Ich wünsche mir das. Wir brauchen so eine Inventur. Es gibt ja jetzt im Augenblick so Läden, die machen dann mal am 1. oder sagen wir mal am 2. Januar zu. Und dann wird Inventur gemacht. Ich weiß nicht, ob es sowas noch gibt, aber dann wird mal so durchgezählt. Was haben wir noch am Lager oder so, ja? Wie viele Schrauben sind noch da oder so? Ich dachte mir, eigentlich müsste man auch mal so eine Inventur dann für den inneren Menschen machen. Mal so durchzählen. Was haben wir denn noch? Was ist noch da? Auch in Bezug auf den Glauben an Jesus. Also ihr habt gemerkt, es gibt da Feinde des Rückblicks. Und vielleicht noch eine ganze Menge mehr. Aber jetzt mein Hauptpunkt, die Frage nämlich, gibt es nicht auch einen Segen des Rückblicks? Und das ist mir noch wichtiger und ich glaube schon. Ich glaube, dass es ein großer Segen ist, wenn wir ab und zu mal innehalten und Rückblick halten auf unser Leben. Das möchte ich euch kurz deutlich machen. Rückblick heißt zunächst einmal ja auch, sich mal eine Auszeit nehmen, einen Schritt zurücktreten aus dem Leben und das Leben so ein Stück weit von oben anschauen. Und solche Phasen brauchen wir ab und an im Leben. Und wir nehmen uns, wie ich finde, sehr wenig Zeit für sowas. Dabei gibt es jede Menge biblische Beispiele von Menschen, die ab und zu mal aus dem normalen Alltag herausgetreten sind und haben sich gefragt, wo stehe ich eigentlich? Manchmal übrigens hat Gott diese Menschen auch mit Gewalt aus ihrem Alltagstrott herausgerissen, um sich mal solche Auszeiten zu nehmen. Ich denke an Mose. Der Mann hatte unglaublich viel zu tun. Der konnte unglaublich gut organisieren. Der ist mit 100.000 von Menschen mal eben durch die Wüste und durchs Rote Meer gewandert. Der hatte bestimmt einen 20-Stunden-Tag. Hat wenig geschlafen. Und da muss Gott ihn mal rausnehmen in die Stille. Und er geht auf den Berg Horeb und kann sich mit Gott mal per Du unterhalten und bekommt die 10 Gebote. Das war so eine Auszeit für ihn. Eine Neuausrichtung seines Lebens. Das war Jesus eigentlich selber so. Am Anfang seines Dienstes, da geht er erstmal in die Wüste. Da geht er erstmal in Klausur. Da richtet er sich aus für seinen 3-jährigen schweren Dienst bis hin zum Kreuz. Und es gibt viele andere Beispiele. Und ich will euch eins noch nahebringen, weil es vielleicht auch mehr auf uns passt. Wir sind ja alle keine Moses oder Jesus. Es ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Die ist mir an dem Punkt auch sehr wichtig geworden. Der verlorene Sohn hatte sein Erbe verpasst und landete am Ende bei den Schweinen, am Schweinetrog. Übrigens für die Juden das Schlimmste, was es gab. Unreine Tiere. Und dann hat dieser Mensch am Tiefpunkt seines Lebens plötzlich eine innere Erleuchtung. Und es steht im griechischen Text ein sehr interessantes Wort. Es steht nämlich da, er schlug in sich. Sehr schön von Luther übersetzt. Er schlug in sich. Und genau das ist so eine Kairos-Stunde. In dem Moment hat der verlorene Sohn Rückblick gehalten auf sein Leben. Das heißt, wir brauchen so Minuten oder Stunden, wo wir mal innehalten, zur Ruhe kommen, zurückblicken. Und erinnert sich in dem Moment an sein Vaterhaus. Und erinnert sich, dass es ihm mal viel, viel besser ging, vor nicht allzu langer Zeit. Und er kehrt dieser Mensch um. Und mir ist zunächst mal wichtig, dass wir Zeiten haben, wo wir innehalten können. Wo wir zurücktreten aus unserem Leben. Wo wir vielleicht neu den Überblick gewinnen. Das muss jetzt nicht heißen, dass wir einmal im Jahr ins Kloster gehen. Sowas gibt es ja. Es gibt ja Leute, die so einmal im Jahr so eine Auszeit nehmen und so mal eine Woche ins Kloster oder ein ganzes Wochenende. Also ich weiß nicht, wie die Leute das schaffen. Ja, also es ist nicht schlecht, wenn man sowas mal macht, aber ich vermute, nicht jeder wird das schaffen von uns. Auch angesichts unserer familiären Verpflichtungen, die wir haben. Aber vielleicht reichen noch mal ein oder zwei Stunden. Einfach sich zurückziehen, mal raus, spazieren gehen, einfach mal durchatmen, den Blick von oben innehalten. Innehalten ist etwas, was für Christen zentral ist für unser Leben. Und wenn wir das gemacht haben, dann ist das Wichtigste, dass wir umkehren und uns neu ausrichten. Ich sage nochmal, Rückblick allein reicht nicht. Rückblick allein ist nicht eine schöne Nostalgiestunde, sondern muss dazu führen, dass wir unser Leben korrigieren, dass wir unsere Uhr neu stellen, dass wir den Kompass wieder ganz neu in den Blick bekommen. Da muss sich vielleicht was ändern. Das ist Buße und das ist Umkehr. Und genau das sehen wir ja auch in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Er sagt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater umkehren und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht würdig, dein Sohn zu heißen. Das ist genau das Richtige. Er schlug in sich, er hielt inne. Aber dann ist er da nicht stehen geblieben und ist nicht in die Depression versunken, sondern er hat sich neu ausgerichtet. Er hat Umkehr und Buße in seinem Leben verwirklicht und ist zurückgegangen zum Vater. Das ist die Wende eigentlich dieser Rückblicksgeschichte beim verlorenen Sohn. Er räumt mit seiner Vergangenheit auf, er fängt neu an, er zieht die richtigen Konsequenzen aus seiner Vergangenheit. Ich sage nochmal, es geht nicht darum, die Vergangenheit zu verklären. Es geht nicht darum, jetzt auf 2007 zurückzuschauen und sich nur diese Rosinen rauszupicken, sondern es geht darum, authentisch zu sein, das Ganze in den Blick zu bekommen und daraus dann die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Also es geht nicht darum zu sagen, früher war alles besser und heute ist alles so schlimm, sondern realistisch zu sehen, was ist dran. Wir sollen aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Insofern sind übrigens Fehler auch immer etwas Gutes, wenn wir daraus lernen. Das sage ich öfter mal meinen Studenten. Viele von denen sind Perfektionisten. Die kommen an die FDA und wollen Theologie studieren und dann möglichst immer 15 Punkte schreiben, ist ja für den Herrn. Und dann kriegen sie am Ende doch nur 10 oder 8 Punkte. Fehler machen ist nicht schlimm, besonders nicht im Studium. Wichtiger ist, daraus zu lernen und sich neu auszurichten auf sein Leben. Und wenn es Niederlagen in 2007 in deinem Leben gab, dann sieh das mal positiv und lerne daraus. Und lerne Fehler zu vermeiden für die Zukunft. Wir sind alle auf dem Weg. Und wisst ihr was? Keiner von uns ist perfekt. Auch nicht jeder Baptistengemeinde in Gießen. Wir dürfen Fehler machen. Und ich hoffe, dass es eine Gemeinde ist, wo wir Fehler machen können, ohne dass wir schief angeguckt werden. Aber wir sollen daraus lernen für die Zukunft. Und das andere, was mir auch wichtig ist, was schon in der Einleitung anklang bei so einem Rückblick. Es gibt ja so Leute, die schauen zurück im Zorn. Also für die ist das alles ganz schrecklich. Das sind so die Schwarzseher. Wenn die jetzt über 2007 nachdenken, dann fallen ihnen nämlich nicht genau die positiven Dinge ein, sondern immer nur die schrecklichen Dinge. Solche Typen kenne ich auch. Für die ist alles grau in grau in der Vergangenheit. Und wir sollten an dem Punkt eigentlich wieder dankbarer werden im Blick zurück. Seid doch mal dankbarer für das, was Gott euch Gutes getan hat in 2007. Auch in schweren Zeiten. Wir können auch mal dankbarer sein für diese Selbstverständlichkeiten in 2007. Dass wir durchgekommen sind, dass wir bewahrt wurden. In vielen Situationen dieses Jahres hat Gott seine Hand über uns gehalten, ohne dass wir das überhaupt gemerkt haben. Ist doch wunderbar. 2007 war hoffentlich für alle von euch auch ein Jahr des Herrn, ein Anno Domini. Und wenn ich das sehe, was Gott getan hat in diesem Jahr, dann führt es dazu, wie Reinhard Geißler das gesagt hat am Anfang, dass ich dann am Ende dazu komme, auch Gott zu loben für dieses Jahr. Der Rückblick in der Bibel ist nie ein Rückblick auf die Leistung von Menschen, sondern immer ein Rückblick zum Lobe Gottes und zur Ehre seines Namens. Und genau das ist der Sinn vom Psalm 103, Vers 2. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und liebe Freunde, wir sind häufig so undankbar in unserem Leben, weil wir nur von der Gegenwart leben und sehen, wo da Defizite sind, statt zurückzusehen auf unser Leben und zu sehen, ich kann Gott dankbar sein, auch in schwierigen Situationen, auch in Krankheitsnöten. Und viele haben Krankheit erlebt in diesem Jahr. Auch wenn wir liebe Freunde verloren haben, auch in solchen Situationen Gott zu erleben, der mich durchträgt. Sei dankbar, auch im Rückblick, nicht nur Rückblick im Zorn. Vielleicht ist es das, was wieder in der Geschichte vom verlorenen Sohn auch ganz am Ende so durchschimmert. Als er dann zurückkommt zum Vater und der Vater nimmt ihn wieder an und nimmt ihn in den Arm und gibt ihm den neuen Siegelring und ein neues Gewand, da heißt es dann am Ende, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Ich wünsche mir das, wenn wir morgen hier zusammen sind, um 18 Uhr, Rückblick zu halten auf dieses Jahr, dass etwas durchschimmert von der Dankbarkeit Gott gegenüber und von der Freude dessen, was er für uns getan hat in 2007. Lass mich das zusammenfassen. Rückblicke sind heute in. Mittlerweile kriegen wir von unseren Krankenkassen Briefe, wo drin steht, Männer ab 45 sollen jedes Jahr zum Check-up, zum Arzt. Frauen noch viel früher. Wir machen da sehr viel. Aber so ein Check-up für unser geistliches Leben ist auch nötig und wichtig. Und wie soll das aussehen für 2007? Wie sieht die Bilanz am Ende deines Jahres aus? Vielleicht denkst du jetzt an die schweren Stunden des Lebens in diesem Jahr. An Unfall und Krankheit. Vielleicht an finanzielle Belastungen, Probleme mit den Kindern. Wir haben manche Schwere erlebt, auch in unserer Gemeinde in 2007. Das wollen wir nicht verschweigen. Aber wir haben auch sehr viel Positives erlebt. Das Wunder aller Wunder in dieser Gemeinde ist doch, dass in jedem Jahr hier Menschen zum Glauben finden. Das haben wir auch wieder erleben dürfen. Dass Menschen aus dem Todesreich der Finsternis hineinkommen in das Licht des Evangeliums und gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Ist das nicht wunderbar? Das zeigt übrigens, dass Gott noch lebt und nicht tot ist. Egal, was dieses Jahr für dich persönlich gebracht hat, ich wünsche mir, dass du ehrlich bist, auch was den Glauben angeht. Dass du Dinge erkennst, die dringend geklärt werden müssen. Vielleicht ist heute ein guter Tag, sich mal zurückzuziehen. Vielleicht ist heute ein guter Tag, auch mal Dinge aufzuschreiben. Ich kenne Menschen, die am Ende des Jahres die Dinge ihres Lebens mal aufschreiben und die so ein großes Notizbuch haben mit Einträgen von jedem Jahr über ihr Leben und ihre Beziehung zu Gott. Vielleicht ist heute ein Tag, Dinge mit ins Gebet zu nehmen vor Gott, um Vergebung zu bitten, einen Neuanfang zu wagen, zurückzukehren zum Vater. Ich schließe nochmal mit einem Gedanken aus Lukas 15. Diese Geschichte vom verlorenen Sohn, der in sich schlägt, der umkehrt und der anfängt, sich wieder zu freuen, als er beim Vater ist. Was mich immer tief beeindruckt bei dieser Geschichte ist, wie der Vater zu Hause auf den Sohn wartet. Und vielleicht ist 2007 auch so ein Jahr, wo am Ende des Jahres Gott auf dich wartet und dir entgegensieht, wie du kommst. Und dann steht etwas in der Bibel, was es nur in Lukas 15 gibt. Es steht nur einmal in der Bibel, dass Gott läuft. Gott läuft dem Sünder entgegen, der Buße tut. Gott hätte ja auch da stehen bleiben können, der Vater. Aber er läuft ihm entgegen. Und das ist Gnade. 2007 ist auch ein Jahr der Gnade. Gestern habe ich wieder eine Uhr gesehen in einem Haus, vielleicht kennt ihr die, da ist das Ziffernblatt, aber stehen nicht die Zahlen 1 bis 12, sondern die Buchstaben Zeit ist Gnade. Da dachte ich wieder, 2007 war auch ein Gnadenjahr. Und es ist auch heute so, dass wenn Sünder umkehren und Buße tun, dass Gott noch da ist und gnädig ist. Und das möge er euch schenken an diesem Tag und auch im Jahr 2008. Amen.